Okay. Hallo und willkommen. Für die, die uns nur hören und nicht sehen, der Raum ist brechend voll. Denn auf der Bühne sitzt Sven Uckermann vom Ochmenno-Podcast. In dem Podcast geht es um fundamentale Fails, um gigantische Fails in Technikprojekten, Militärprojekten, Computerprojekten, alles, was so schief gehen kann, betrachtest du. Beruflich ist Sven tätig in der Incident Response. Das heißt, wenn die Systeme crashen und alles explodiert, dann rusht er zum Ort des Incidents und versucht, das zu fixen. Ich weiß nicht, ob daher vielleicht auch die Idee kam, zu sagen, ach Menno.
Das wäre denkbar, dass da eventuell hin und wieder manche Folge mit irgendwie mit Kunden, aber nein.
Okay. Schade, das wäre bestimmt auch ganz interessant.
Ja, so ein Gülle-Silo, das explodiert, hat mit Kunden nichts zu tun. Also da würde ich jede Verbindung zu lebenden Projekten und Ähnlichem abstreiten.
Man kann das bestimmt auch nur eingeschränkt in einem Podcast kommunizieren, wie das dann riecht.
Besser als so.
Insofern. Und heute geht es um, das Thema ist Physik sagt Nein. Von Kickstartern und Sci-Fi-Waffen.
Waffen gibt es draußen.
Und ich bitte um einen netten Applaus für Sven.
Ja, herzlich willkommen zu Physik sagt Nein. Für die Leute, die sich immer fragen, wie schreibt man Physik genauso, wie man spricht. Man hat mir gesagt, ich soll ein bisschen was Kinderfreundlicheres machen. Ich mache ja immer so viel Fäkalhumor, dann machen wir was für die Kinder. Fangen wir doch mal mit einem Projekt für die Kinder an, ne? So was für die Kinder. Was will man heutzutage mit Kindern machen, also außer sie möglichst vor den Fernseher setzen und in Ruhe lassen? Man möchte, dass sie aufwachsen gleich mit einem Freund. Da gab es diesen Moxie-Roboter, das war so eine Brand, die bis vor kurzem produziert hat. Die Idee war, dass man einen Roboterfreund hat, der mit KI das Kind unterstützt, mit dem Kind Lektionen macht, mit dem Kind singt und sich mit dem Kind anfreundet. Und dann einen Freund fürs Leben zu haben. Und dann hat das Kind eine Möglichkeit, wenn man sonst keine Freunde hat und auch keine imaginären, dann wenigstens einen Roboterfreund, der mit Always-on-Cloud-Überwachung die Daten schon von Anfang an aufnimmt. Allerdings hat das Kickstarter, die Firma festgestellt, das mit KI, das kostet, das klappt alles nicht so mit dem Vorsingen und so. Und wisst ihr was, zu Weihnachten bricken wir einfach mal eure Roboterfreunde. Gibt keinen Refund. Also wenn euch dann fragt, zu Weihnachten, wo ist Moxie geblieben? Moxie ist hinter der Scheune vom Papa weggebracht worden, ist jetzt an einem besseren Platz. Wird einige Kinder bestimmt ganz glücklich gemacht haben zu Weihnachten, dass das jetzt abgeschaltet wurde. Und ich meine, wer hätte ahnen können, dass KI und Kinder irgendwie nicht zusammenpasst, obwohl die Buchstaben ja so nah beieinander liegen. Also wer hätte denken können, dass wenn man Kindern irgendwas beibringen will, dass man da keine KI für nutzen will? Also das hätte man ja 2024 jetzt nicht ahnen können, dass irgendwie mit KI irgendwas nicht funktioniert. Ne? Das ist ja alles Neuland für uns. Aber es gibt auch so Sachen, die sind alt, die kennt man irgendwie so schon aus Film, Funk und Fernsehen. So die Idee zu sagen, hey, ich möchte ein James-Bond-Gadget so haben. Wäre es nicht cool, aus der Hosentasche was rauszuziehen und dann ab ins Korallenriff? Gut, heutzutage ist das mit den Korallenriffen jetzt eher suboptimal. Also in die Korallenruinen mit dem Zeug aus der Hosentasche. Und dann kann man da ja mal schöne Zeit unter Wasser verbringen. Also man muss sich jetzt nicht von Haien jagen lassen, wie James Bond. Aber das wäre total toll. Und da ist Triton auf den Markt gekommen. Triton, leider die Webseite nur noch übers Webarchiv zu erreichen. Also eigentlich schade, weil Triton hat gesagt, die hat noch so ein schönes Werbevideo. Da ist so einer im Pool rumgetaucht mit dem Gerät. Und der hat da also total aus dem Gerät geatmet. Das sah man daran, dass der dann hin und wieder so Lageänderungen hatte. Also sprich dafür, dass jemand Luft anhält. Aber die haben gesagt, wir haben so eine künstliche Lunge, also so Kiemen gebaut. Ja, die haben so eine schöne Webseite, ja, State of the Art Oxygen Respirator, ein Sauerstoffatmengerät. State of the Art hatten dann auch so schöne Bilder, ja, also so mit leicht zu tragen, mit Mikromesh-Filtereinlagen. Ja, und wie gesagt, einfach in den Mund nehmen und gemütlich atmen. Das ist doch, hat da hinten jemand in Physik aufgepasst oder was? Wieso fangen jetzt schon alle an zu lachen, nur weil ich die Werbeclaims vorstelle? Habt ihr etwa alle nicht Marketing und Produktdesign studiert oder wie? Ja, das sind, also der Werbetext sagt so, unter Wasser, man braucht kein schweres Tauchequipment mehr. Man kann da einfach so das Ding aus der Hosentasche holen und dann bis zu 45 Minuten tauchen. Und die haben doch so tolle Bilder gehabt. Also von ihrem Produkt, oder? War das eine Computerrenderei? Ach ja, das war nur aus dem Computer. Und die haben dann gesagt so, ja, wir haben insgesamt 29 cm Länge, insgesamt 12 cm Breite. Und sie haben dann so Cutting-Edge-Technology mit künstlichen Kiemen und super kleinen, feinen Molekularsieben und einen modifizierten Mikrokompressor, der das Wasser filtert. Und dann kann man unter Wasser atmen. Also sie wollen das in der Zukunft mit dem Mikrokompressor machen. In dem letzten Satz, nachdem die ersten Leute gesagt haben, so das funktioniert schon nicht, haben sie gesagt, ja, wir haben aber auch Mikrosauerstofftanks eingebaut. Keine Angst, wir können damit, also ihr könnt da 45 Minuten mit tauchen. Das ist der letzte Satz da, ne? Die Liquid Oxygen Cylinder are right now only one-time-use Cylinders und so weiter. Wir haben da noch in diesem Platz mit dem Mikrokompressor und der modifizierten Lithium-Ionen-Batterie auch noch super kleine, kompakt Sauerstoffkanuschen, damit ihr die 45 Minuten auch schafft. So, da gab es dann auch hier, wir sehen hier das Innenleben laut ihrem Werbevideo mit dem Filtermaterial. Also, ich weiß nicht, ein Aquarienfilter kommt mir in den Sinn, aber die haben auch das Innere des Gerätes komplett designt. Also, da hat man genau technische Baupläne schon gehabt beim Kickstarter. Ja, also mit diesem Gerät unter Wasser, es ist ja fertig, es hat ja sogar schon 4 Schrauben im Gehäuse. Ne? Das ist fertig. Ja, und dann hat man hier so Punkte. Ne? Es steht jetzt lightweight. Das Tauchgerät ist immerhin wasserdicht. Finde ich auch schon mal einen guten Claim auf der Marketingseite, dass ein Gerät zum Tauchen wasserdicht ist. Ist ja nicht mit allen gegeben. Ne? Also wer schon mal eine Badehose anhatte, die ist nicht wasserdicht. Also so gesehen, ein Tauchgerät, das wasserdicht ist, ist ja schon mal geil. Kostet 399 US-Dollar. Und wie gesagt, die Artificial Gills work. The Artificial Gills are made out of microproposal hollow fiber. It keeps water molecules out and lets oxygen through. What kind of microcompressor is used on Triton? We use a modified dual microcompressor. This is crucial. So the exact amount of oxygen for the wearer. Und es dauert 2 Stunden, das Ding vollzuladen. 399 Dollar. Wer sich mit Tauchen auskennt, für 399 Dollar beim Tauchen kriegt man wenig. Also mal so einen kleinen Vergleich, so ein normaler Atemregler beim Tauchen, 600 Dollar. Das ist eigentlich, wenn man ehrlich ist, ein Stück Blech mit ein paar Federn, ein paar Membranen, ein bisschen Plastik. Da ist jetzt kein Mikrokompressor drin. Ja? Und wenn man es ganz billig haben will, geht es auch noch aus Plastik. Und jetzt schlägt die Physik zu. Jetzt muss man sich überlegen, okay, kann das überhaupt funktionieren? Da kann man ja mal so auf dem Bierdeckel, also wer einen Bierdeckel zufällig dabei hat, ich weiß, das ist hier selten, man kann ja mal anfangen, sich zu überlegen, was brauche ich zum Tauchen? Also außer Wasser, und dafür ist es ja wasserdicht. Okay, das haben wir geklärt. Aber so, wenn ich einen normalen Sauerstoff-Kreislaufgerät nehme, dann rechnet man mit ungefähr 0,7 Liter purem Sauerstoff für einen Taucher, der einfach nur im Wasser hängt. Der schwimmt jetzt noch nicht groß. Wir gehen mal einfach von der Ruheposition aus. Wir sind hier beim Chaos. Wir machen nicht zu viel Sport. Wir wollen einfach nur in Ruhe existieren. Das ist ja völlig okay, die Grundforderung. 0,7 Liter Sauerstoff-Endverbrauch. Ne? Also ihr seid ja auch alle Sauerstoff-Endverbraucher hier. Das wollen wir hier einfach mal gemütlich. 0,7 Liter pro Minute. Jetzt haben wir hier nochmal die Spezifikationen. Ja, 29 cm Länge, 12 cm Breite. Das heißt, wir runden mal auf. Ja? Wir sind ja alles ein bisschen schwerere, übergewichtige Nerds. Wir nehmen nicht 0,7 Liter, wir sagen mal 1 Liter pro Minute. So, wir wollen 45 Minuten tauchen, das ist deren Claim. Das heißt, wir brauchen ungefähr 45 Liter puren Sauerstoff. Das ist noch nicht die anderen Atemgase, die man gerne noch einatmen möchte. Ja? Wir reden jetzt von purem Sauerstoff. Realistisch ist bei modernen Tanks 200 Bar möglich. Wer aufgepasst hat, 380 Bar sind mit Kohlenfaserstoffen nicht möglich. Das haben wir beim Titan-U-Boot gelernt. 200 Bar kriegen wir aber hin. Und das wären dann ja 0,225 Liter, also ca. 200 Milliliter Volumen plus Technikkram, den man so braucht, um diesen 200 Bar Zylinder auf atembare Drücke zu kriegen. Ihr könnt euch einen 200 Bar Zylinder direkt zwischen die Zähne klemmen. Das freut eure Zahnzusatzversicherung. Ja, das kann man einmal machen. Geht gut, wahrscheinlich für ungefähr 0,3 Sekunden oder so. Ja, wo ist hier dieser 200 Milliliter Zylinder? Neben den super Dingern und dem Technikkram. Und jetzt haben wir ja nur den puren Sauerstoff, den wir uns mal eben in die Lunge pressen. Purer Sauerstoff hat so ein paar dumme Eigenschaften. Dezent dumme Eigenschaften. Gut, die haben gesagt, bei dem Triton, wir begrenzen die Tauchtiefe auf maximal 15 Meter per Computer. Also das Gerät sollte denn, da stand denn auch im Marketing, zwischen euren Zähnen vibrieren. Was ich total geil finde, du tauchst auf 20 Meter runter, hast etwas im Mund und das fängt an zu wackeln und fällt dir vielleicht aus dem Maul. Ich weiß nicht, also ich finde das eine nicht sonderlich geniale Warnmethode, dass du gerade so gerade versuchst, was zuzubeißen und machst, boop, ja, dann machst du vielleicht auch boop. Ja, und du bist auf 15, 20 Meter Tiefe, puren Sauerstoff in die Lunge, sorgt dafür, dass du ein bisschen doof im Kopf wirst. Funktioniert bei höheren Partikeldrücken, wird es noch ein bisschen toxischer, aber ist jetzt nicht sonderlich gemütlich. Das wäre jetzt der reine Anteil an diesen Zusatzsauerstoffzylindern, die man da noch haben könnte. Jetzt haben Sie aber gesagt, die wollen ja das Wasser filtern. Wie viel, das kann man ja auch einfach nachgoogeln. Man kann ja sagen, hey, wie viel Sauerstoff ist eigentlich in Teichwasser? Ja, das ist eine Frage, die man, wenn man Kreuz zu Hause hat, beantworten möchte. Ja, sonst hat man sehr teuren Karpfenblau bei sich im Teich, wenn man das falsch macht. Und dann kommt man so auf Werte, dass so ungefähr 7,5 Milligramm pro Liter bis 10 Milligramm pro Liter sich so in Wasser binden. So, wir können jetzt wieder rechnen. Ja, wir wollen 1,4 Gramm pro Liter pro Minute brauchen wir. Maximal, also an purem Sauerstoff, um das wegzuatmen. 10 Milligramm in pro Liter Wasser. Heißt, wir müssen Pi mal Daumen, nur so über den Groben gerechnet, 140 Liter die Minute filtern mit dem Mikrokompressor. Das ist also eher ein, also wir haben jetzt den Fall, wenn ihr zu tief taucht, vibriert das Gerät in eurem Mund und ansonsten versucht es 140 Liter die Minute zu filtern. 140 Liter Wasserdurchfluss vor eurem Gesicht. Das ist also eher so ein Tauchscooter, wo ihr euch mit den Zähnen dran festhaltet. Kann man schon machen. Wenn man gute Kaumuskulatur hat. Aber es passt ja wieder zu James Bond. Also, wenn ihr der Beißer gewesen seid, dann hätte das Gerät funktioniert. Komischerweise haben die einen Refund gegeben. Ich weiß nicht, wieso. Das ist doch alles völlig logisch. Also, wenn man Industriedesign studiert hat. Aber andere Industriedesigner dachten sich ja, Wasser und Sauerstoff, das geht doch auch andersrum. Wir können doch, also die haben versucht, Luft aus dem Wasser zu filtern. Wir können doch auch Wasser aus der Luft filtern. Wir können doch eine selbstfüllende Wasserflasche machen. So, ich baue mir auch selber meine Trinkpause ein. Ja, die haben sich gedacht, hey, ja, wir haben Fontus gegründet. Das waren so ein paar Leute, die sind in der Uni zusammengekommen und haben gesagt, hey, es wäre doch total geil, wenn du nicht immer Wasser mitschleppen musst. Du nimmst einfach so eine Wasserflasche und die füllt sich von alleine. Ja, die haben dann gesagt, so, das ist total, ne, hast ja, steht ja auch der Werbeclaim, if you are an adventurer, you know the anxiety that comes with running out of water in the middle of a tour. Keine Ahnung, also ich kenne sowas wie Planung. Ich mache normalerweise keine Wanderung, um in der Mitte festzustellen, ups, ich habe noch die Badelatschen an und habe kein Wasser dabei. Gut, manche Deutsche machen das. Aber so nach dem Motto, Wasser mehrere Kilometer vor dem nächsten Wassercheckpunkt ist irgendwie doof. Und die haben gesagt, ja, das ist total geil. Wir machen so eine selbst füllende Wasserflasche in einem simplen Design, die 0,8 Liter hält. Unten, ne, also die Idee war quasi ein Luftentfeuchter. Kennt ihr vielleicht auch, ne? Wenn ihr nicht im Trockenbau wohnt. Einen Luftentfeuchter zu nehmen, der also Wasser rauskondensiert, dadurch, dass es ja dann destilliertes Wasser ist, haben sie gesagt, wir haben unten noch Mineraltabletten drin. Und dann auch solche Werbeclaims wie no need to plan trip around water resources. Wir rennt einfach los in die Wüste, Fontos macht den Rest für euch. Ja, und das ist auch toll, also man hatte da die Idee, dass es einfach eine Solarpaneele dabei ist, also wird diese Solarpaneele um die Flasche gewickelt und dann oben dieser Deckel, der dafür sorgt, dass dann die Luft gefiltert wird und dann Wasser produziert wird. Ja, dann hat man so Werbeclaims, so, ne, dass man halt einfach aus der Luftfeuchtigkeit mit Solarenergie das Ganze macht. Es gab davon auch noch eine Fahrradversion, ne, da hatte man so eine Art Wassersprudler, den man sich da so eingebaut hat. Und da ist man halt, konnte man Mountainbike fahren. Und ich kam, also es ist halt so sehr deutsch. Also es gibt ein paar berühmte Deutsche, die sind auch einfach losgefahren ins Death Valley. Und da gibt es True Crime Podcasts drüber. Was ist mit denen passiert? Die sind mir auch irgendwie haben zu wenig Wasser dabei gehabt. Aber das hätte man ja mit Fontos beheben können. Ne? Hätten die einen Fontos dabei gewesen habt, wären die nicht verdurstet. Ja, und die haben auch so Werbeclaims gemacht, dass das hier überall wunderbar funktioniert. Ne? Fontos funktioniert perfekt in den eingezeichneten Regionen. Ja, okay. Dann hatte man auch so die ersten Bilder von ihren Prototypen und Entwicklungen. Wie gesagt, oben sind die Designzeichnungen, unten ist das, was sie als die Prototypenphase an ihrer Uni gezeigt haben. Und naja, so ist doch cool, ne? Also das ist doch richtig geil, weil die haben auch so eine Timeline gehabt. Die haben 2014 Fontos gegründet, ja, dann haben sie so an der Uni Early Stage Development gemacht, dann haben sie schon den James Dyson Award für tolles Design gewonnen 2014. Also den Staubsauger Dyson. Also gut, hat ja was mit Saugen zu tun, Luftsaugen, Wassersaugen, da kann man auch so ein dann haben sie 2015 Fontos Aero gegründet oder designt, haben erste Prototypen gemacht und dann, wie gesagt, erstes Patent und 2016 dann die Indiegogo-Campaign. Ja, man merkt schon, es ist wieder was sehr Gutes, wenn du nicht bei Kickstarter sind, sondern bei Indiegogo. Kickstarter hat mittlerweile, ihr braucht einen physikalischen Prototypen. Indiegogo hatte das zu dem Zeitpunkt nicht mehr. Also man merkt, das ist schon Qualität. Und die sagten, am 4. April, Kampagne live, im Oktober verschicken wir die ersten Geräte. Ja, da müssen wir noch die letzten finalen Testwerte nochmal machen und dass das alles funktioniert. Aber zack, im Oktober verschicken wir die und dann ist alles los und im April geht das Ganze dann ins Shipment. Kein Problem. Und das sind ja auch vertrauenswürdige Gründe, wenn man sich diese angeguckt hat. Und wir haben hier Christoph Rettelzer, Industriedesigner, ein Entwicklungsdesigner, auch von der Uni, ein Elektroingenieur, auch frisch von der Uni und noch ein Business Advisor. Das ist doch eine schlagkräftige Firma, was soll daran schiefgehen? Die haben auch wirklich viele Preise gewonnen gehabt, so Design Awards und so. Ne? Ist doch alles tutti. Ne? Dann haben sie auch ihre neuesten Entwicklungen gezeigt. Also das ist die jetzt denn neu gezeigte Version nach einigen Monaten Entwicklungsarbeit. Haben sie gesagt, hey, nachdem Leute gesagt haben, wir können nicht genug Luft filtern und Wasser daraus gewinnen, nein, das funktioniert alles, wir haben nur die Flasche etwas größer gemacht. Also das funktioniert aber. Und wir haben hier auch schon die ersten Design-Tests gemacht, also bei uns zu Hause, das war glaube ich in der Schweiz, die ja dafür bekannt sind, ein sehr trockenes Land zu sein. Also das ist schon okay, wenn man in der Schweiz testet, dann klappt das auch in der Wüste. Und dann hatte man hier auch schon so nach dem Motto, ihr braucht ja nur 60 bis 120 Watt Solarpaneele, dann füllt sich das Fontos-Ding. Und Fontos fühlt sich dann halt auch über mehrere Stunden zuverlässig. Also ich weiß nicht, wenn ich wandere und 120 Watt Solarpanel auf dem Rücken habe, so eine Flasche dauert bei mir nicht lange. Da sind jetzt 1 Liter drin, 800 Milliliter will das Ding nachfüllen, wobei die hatte keine 800 Milliliter mehr. Ne? Man braucht ja Platz für den Luftentfeuchter. Der hat doch nicht so ganz so klein in den Deckel gepasst, wie man es gedacht hatte. Also wer hätte das denn gedacht, dass der Luftentfeuchter ein bisschen größer ist? Also jeder mit dem Luftentfeuchter zu Hause, aber wenn man das jetzt vergleicht mit ihren Designstudien, ne, da oben das große Volumen und jetzt da links das eher kleinere Volumen und die kleine flexible Solarmatte, die man da so um die Flasche wickeln kann, zu wir braucht mal so 120 Watt. Wir reden jetzt von 2016 und 2017. Heutzutage sind ja die Solarpaneele noch so 3 bis 4% effektiver geworden. Das ist also schon noch ein bisschen kleiner geworden. Ne? Also, aber der Vergleich ist schon so. Und das waren, wie gesagt, ihre Designstudien. Dann hat man erst, nachdem die Bäcker gesagt haben, Jungs, wir wollen mal Ergebnisse sehen, hat man auch Tests gemacht. Also der Test in Thailand, das ist der neue Fontos-Prototyp. Das ist ihre selbstfüllende Wasserflasche. Ja, und die daneben stehen, das sind auch. Und dann haben sie gezeigt, dass wenn man halt, wie viele Stunden waren das? 15 Stunden bei 120 Watt aus einem Autostecker kann man bis zu 2000 Milliliter Wasser generieren. Ja, also in nur 15 Stunden kriegt ihr zweimal die Flasche voll. Also ich weiß gar nicht, was da die Beschwerden sind. Ne? Also irgendwie, die haben es nicht eingesehen, dass die Bäcker unzufrieden sind mit ihren Updates. Die haben dann immer, sind durch die ganze Welt geflogen, wie gesagt, Thailand, Hongkong, haben diese Studenten dann ihre Prototypen getestet und haben gesagt, das funktioniert hier in der Welt. Wir haben jetzt schon wieder ein Flugticket verbraucht von eurem Geld und jetzt haben wir bewiesen, das funktioniert irgendwo, wo es tropisch feucht warm ist und mit einer Steckdose vorhanden. Und wenn ich einen etwas größeren Luftentfeuchter dabei habe und 100% Luftfeuchtigkeit. Also ich weiß nicht, was das Problem ist. Also irgendwann gab es dann aber auch noch ein neues Update auf der Webseite, dass sie insgesamt 23 Euro bezahlt haben, nämlich für eine Bankrotterklärung vom Gericht. Das war es denn mit Fontos. Komisch, selbstfüllende Wasserflaschen funktionieren nicht. Wer hätte das ahnen können? Also außer jeder, der irgendwie mal was von Luftfeuchtigkeit gehört hat. So, Grundlagen, Geophysik. Aber es gibt ja auch noch andere Sachen. Wir haben jetzt überlegt, wir könnten mit Solar tolle Sachen machen. Ne, wir sind on the road. Was kann man denn on the road mit Solar machen? Ne, wir haben ja Elektroautos heutzutage, das ist ja immer mehr. Die müssen wir ja laden. Ne, dann muss man sich ja was überlegen, wie man die sinnvoll lädt. Und es wäre total praktisch, wenn da, wo die Autoinfrastruktur ist, auch der Strom herkommt. Dann muss ich nicht große Strecken überbrücken mit Kabeln. Wir wissen ja, Kabel bei Nachbarn verlegen, die mögen das nicht und so. Wäre total praktisch, wenn die Autoinfrastruktur gleich auch die Ladeinfrastruktur ist. Da gab es eine Firma, oder die gibt es immer noch in den USA, Solar Roadways. Die hatten sich überlegt, wir bauen ein richtig geniales System mit LED. Das heißt, wenn wir erkennen, dass zum Beispiel ein Elch oder Ähnliches die Straße überquert, dann können wir den beleuchten. Gut, ich weiß nicht, wie wild darauf reagiert, wenn es von unten beleuchtet wird, mitten auf der Straße. Ich glaube, da war irgendwas, dass die da sich irgendwie anders bewegen als üblich. Ich frage mich auch, wie das so eine Straße erkennen soll, aber man hätte sie beleuchten können, weil immerhin LEDs machen alles mehr bunt. Wir sind hier im Chaos, LEDs sind schon mal soweit gut. Da hat man sich überlegt, ja, ist es ja auch total nervig, Straßen zu räumen im Winter. Da haben wir, bauen wir gleich noch Heizspiralen in die Straße, in die Module. Ne? Dann können wir mit dem Solarstrom, den wir im Winter bei den verschneiten Solarmodulen gewinnen, die Straße auf freischmelzen. Wieso lacht ihr wieder alle? Das ist doch völlig logisch, oder? wir verbrauchen Strom, um danach Strom zu generieren von der Straße. Ne, so ein Erstinvest ist halt mal hin und wieder notwendig. Und wie gesagt, wir können auch die Straßenmarkierung, da müssen wir auf der Straße nicht mehr so einen Eimer Farbe auskippen, das können wir mit der LED dynamisch machen. Ich frage mich zwar, warum ich dynamisch Straßenmarkierungen wie Seitenbegrenzung ändern muss, aber es wäre möglich technisch. Ne, also wenn man spontan mal der Meinung ist, irgendwo im Nirgendwo braucht man eine neue Abfahrt, also man muss keinen mehr mit einem Eimer Farbe hinschicken. Das kann man dann aus der Cloud. Und also auch für Kinder, dieses Erlebnis ist da vorhanden. Also damit machen sie auch Werbung. Und sie, das ist die Original-Webseite Solar Roadways. Sie sind mir sympathisch, sie haben den Regenbogen dabei. Und sie haben LEDs. Also mehr will ich eigentlich nicht. Das ist so mein Grundanspruch. Es blinkt, es hat einen Regenbogen, ich bin glücklich. Die haben 2,5 Millionen Dollar eingesammelt und haben auch eine Testinstallation gemacht. Und die haben einfach so Claims, was halt einfach Solar Roadways besser macht als normalen Asphalt. Ich meine, Asphalt ist langweilig. Ne? Asphalt hat keine LEDs, wir wollen LEDs, also das ist ja viel besser. Ne? Also LEDs, die Tiere anblinken, sind ja besser als Straßen. Ne? Man kann auch keine Schlaglöcher haben in Solarpaneelen. Das funktioniert halt nicht. Und sie sind auch total intelligent. Ich weiß nicht, warum ich eine intelligente Straße will, aber sie sind intelligent. Gut, wobei heutzutage auch das Kriterium für Intelligenz dank KI und so ja auch gesunken ist. Aber ist ja auch schön, wenn man mit der Straße reden kann oder so. Und man hat dann auch die erste Testinstallation gemacht. Die war damals noch auf Twitter. Die hat nämlich dann auch irgendwann mal gebrannt. Die hat nämlich eine Webcam auf ihre Installation gerichtet. Das ist übrigens der Gehweg. Sie wollten ja Straßen machen. Das ist wieder das Typische. Wir wollen das für Autos, also weichen wir erstmal auf den Gehweg aus. Ne? So kennen wir ja auch, ne? Wenn es mehr Parkplätze gibt, dann brauchen wir weniger Gehwege. Und die haben dort das Ganze getestet und auch bei der Eröffnung sind zu viele Kinder drauf rumgelaufen, da sind die ersten Module kaputt gegangen. Und dann hatten sie halt auch mal einen Brand. Das ist der Anschlusskasten, das kann mal passieren. Da ist ja nur so ein bisschen Hochspannungstechnik drin für die knapp 3 Quadratmeter Solarpaneele, die man da verbaut hat. Aber es ist ja nicht nur so, dass in Amerika daran geforscht wurde. Ja, wir haben dann auch in Vattenfall hatte so eine Greenwashing-Kampagne, Forschungskampagne zum Thema Fahrradwege der Zukunft. Weil möchte nicht mit seinem Reifen über Glas fahren. Ja, und im Sommer so schwarz, das ist total toll. Und die haben halt jetzt so Versuchsaufbauten gemacht, auch so Straßen. Und da kam raus, dass diese Glasoberfläche, die man da aufrauen musste, damit die Autos, ne, weil normales Glas ist nicht sonderlich gut zum drauf rumfahren. Komisch, wer hätte das gedacht? Und diese Glasoberfläche musste man aufrauen, damit die Autos Grip haben. Dadurch haben aber Solarpaneele weniger Leistung, weil man hat ja eine Diffusorschicht davor. Und dieser aufgeraute Glas sorgt für mehr Abrieb auf der Straße, weil Schmögelpapier und Autoreifen sorgt halt für mehr Abrieb. Und man hat auch in Deutschland einen Radweg gebaut, 90 Meter lang. Gut, das ist für deutsche Radwege sehr weit. Ja, also wenn in einer Gemeinde ein Radweg gebahnt wird, die haben es immerhin auf 90 Meter geschafft. Das ist nicht zu verachten. Und der sorgte für so kleine Probleme, wie zum Beispiel, es gab Schwelbrände in der Photovoltaikanlage. Da brennt dir halt mal der Boden. Ne? Der Boden ist Lava, der Boden ist Photovoltaik. Und dann ist auch das Unternehmen pleite gegangen und klagte dann auch auf den Rückbau, weil der Betreiber dieser Testanlage hat den schönen Satz gerade, Rendite sind bei uns das oberste Gebot, nicht die Natur. Es geht nicht um die Natur, wir wollen Geld machen. Die Solartechnik auf Straßen hat sich letztendlich nicht durchgesetzt, weil der Strom dann etwas teurer gewesen wäre als zu einer normalen Solaranlage. Wir reden über eine Subventionierung von ein paar Cent je Kilowattstunde. Ja, wir wollen also die Umwelt damit retten, dass wir den Strom teurer machen. Und das soll bitte der Steuerzahler zahlen. Und das Ding wurde dann halt abgerissen. Und das bewegt jetzt die Anwälte, wer den Rückbau bezahlt von diesen 90 Metern Radweg. Das ist jetzt danach nur noch ein Feldweg wieder. Was jetzt auch wieder einiges über die deutsche Radinfrastruktur sagt. Aber gäbe es nicht so eine andere Möglichkeit? Wir wollen Autoinfrastruktur, wir wollen Strom produzieren. Ich meine, man muss sich ja überlegen, welche Probleme hat denn so eine Solarstraße? Da muss so ein SUV drauf parken können. Das ist ja so ein paar Tonnen Gewicht. Solarpaneele werden aus Silizium hergestellt mit ein bisschen Glas. Ein paar Tonnen Gewicht auf ein bisschen Glas, doof. Aber wir können das natürlich härten, wir können da Panzerglas drauf machen, dann funktioniert das Ganze auch. Aber gäbe es nicht eine Möglichkeit, so als Ingenieur Solar und Straße zu kombinieren mit wenig Aufwand? Also ich weiß nicht, so irgendwie so ein bisschen Stahl, das Ganze einfach über die Straße hängen, anstelle auf die Straße bauen und dann haben wir auch Solar. Und das funktioniert und komischerweise ist das jetzt auch in einigen Bundesländern beschlossen, dass man halt einfach Parkplätze mit Solaranlagen überdacht. Ja, das hat jetzt auch einfach nur so ungefähr 10 Jahre gedauert, bis man auf die Idee gekommen ist, statt die Solar auf die Straße zu machen, Solar über die Straße zu hängen. Ist eine Transferleistung, die in der Zeit echt nicht so schwer war. Und dann gibt es natürlich auch Leute, die sagen, ja, Licht ist ja toll, wir waren jetzt bei Solar. Aber wenn man das noch bündelt, wenn man das fokussiert, ja, wenn man mal so richtig das Ganze fokussiert, dann kann man geilen Scheiß mit Lasern machen. Zum Beispiel einen Laserrasierer gab es bei Kickstarter. Der ist bei Kickstarter rausgeflogen, weil, war kein physikalischer Prototyp. Aber bei Indiegogo braucht man ja keinen Prototyp. Ich gucke mir die Bilder an und habe Fragen. Erstmal, was ist die Laserschutzklasse von dem Ding? Weil das ist in der Nähe meiner Augen. Also tendenziell. Gut, ich will mir nicht die Augen braun damit rasieren, aber irgendwie so, wenn man in den Spiegel schaut, mit dem Laserrasierer hantiert, man muss vielleicht ein Auge zukneifen, damit man nach dem Rasieren noch eins zur Verfügung hat. Und dann frage ich mich auch so, wo ist hier der Akku? Wie viel Laserleistung kriegt ihr in so ein Rasierteil rein? Oder ist das nur für die Intimrasur mit der gleichzeitigen Sterilisation? Also ich weiß nicht. Wie viel Laserleistung ist da eigentlich verbaut? Und dann hat man natürlich auch andere Leute, die mit Lasern Dinge machen wollen. Also da ist mir dann so gleich diese Weltartikel eingekommen. Sofortige Verkohlung, so brutal ist Chinas Laser. Kalaschnikow haben die halt vor 2018, wie gesagt, das ist so eine Laserwaffe, die in China entwickelt wurde. Weil klar, Sci-Fi-Waffen sind ja toll, ne? Also hat halt auch die Marine ist da am Rumbasteln. Man überlegt halt, man kann mit Lasern ja Drohnen abschießen im Nahbereich. Das funktioniert. Ja, also wenn so eine Plastikdrohne angeflogen kommt und ich genug Laserleistung in die Luft pumpe, dann fällt die Drohne irgendwann runter. Also außer sie ist hier irgendwann mal im Chaos gewesen und mal an so einer Discokugel vorbeigeflogen. Weil sobald ich diese Drohne mit Paletten oder Ähnlichem beklebe, funktioniert das mit dem Laser nicht. Und ich verstehe auch immer nicht, dass die Marine in Laserwaffen investiert, weil mir fällt da sofort ein Gegenargument ein, warum Laserwaffen auf Schiffen vielleicht hin und wieder eingeschränkt nutzbar sind. Also wir haben das hier vielleicht immer hin und wieder mal vor der Tür erlebt, wie geil eine Lasershow ist, wenn Nebel unterwegs ist. Da verpufft die Leistung überall, aber nicht da, wo sie hin soll. Aber gut, wir haben ja noch andere Sci-Fi-Waffen. Ne? Wer die Expanse geguckt hat, weiß, wie geil Railguns sind. Gauss-Waffen sind ja auch, wenn man MechWarrior und sonst was spielt, sind ja immer, ne? Das muss sein, in jedem Sci-Fi muss eine Railgun, eine Coilgun, eine Gauss-Gewehr oder ähnliches dabei sein. Hier müssen wir übrigens unterscheiden. Die haben andere Probleme. Ne? Wir unterscheiden zwischen einer Railgun und einer Coilgun. Eine Coilgun ist, wenn ich Spulen hintereinander anordne, und einen Magneten dadurch beschleunige, dass ich durch die Spulen in einem genauen Timing Strom schicke. Das funktioniert relativ beeindruckend, wenn man mal ein paar Spulen aus dem Elektronikbaukasten oder ähnliches hat. Jeder Hackerspace hat so ein Ding mindestens einmal gebaut. Jeder Hackerspace hat dort auch ein Problem hingekriegt. So diese Neodym-Magnete kann ich gut beschleunigen, dass ich damit ein bisschen Styropor kaputt machen kann. Und dann hat jeder in einem Hackerspace irgendwann gesagt, hey, ich mache da einen Raspberry Pi dran und ich steuere die Spulen damit an, damit das noch ein bisschen mehr Wumms hat. Und fast jeder kommt dann irgendwann auf den Punkt und sagt, oh, die Ansteuerung der Spulen wird ein Problem. Auf einmal fliegt der Magnet rückwärts, weil ich mich im Timing vertan habe. Ja, die Idee ist relativ alt, mit Magneten und so Sachen zu beschleunigen. Allerdings sind Coilguns relativ schwierig in der Steuerung, weil ich das Timing richtig hinkriegen muss. Andere Variante sind Railguns, die sind übrigens aus dem Zweiten Weltkrieg. Da hatten die Deutschen schon überlegt, dass sie eine Flakgeschütz bauen, auf der basierend auf dem Railgun-Prinzip. Hat man dann allerdings aus Kostengründen nicht implementiert. Railgun funktioniert ganz einfach. Wir haben zwei elektrisch geladene Leiter und knallen da ein Stück Metall dazwischen. Das gibt einen Kurzschluss, dadurch entstehen magnetische Felder. Es entsteht einiges an Strom durch den Kurzschluss und das Metallprojektil wird anhand dieser quasi Stromstärken und Felder beschleunigt und fliegt nach vorne raus. Das ist ein relativ simples Prinzip, ja, relativ einfach. Und die US Navy hat sich gedacht, ja, so ein normales Geschütz, das ist ja total doof. Ja, ich habe halt ein Rohr, da stopfe ich Sprengstoff rein und da vorne ein Geschoss. Dann zünde ich den Sprengstoff. Das ist ja für so ein Rohr auch eine belastende Erfahrung. Ja, da ist ja ordentlich Wumms hinter und das ist schwer. Und man könnte ja jetzt auch was Kleines, Praktisches, Elektronisches bauen und dann haben wir da was Leichtes. Ich meine, man braucht ein paar Kabel dazu. Das ist dann die erste Versuchsanordnung. Man braucht ein bisschen Strom. Es ist unerheblich. Das sieht beim Feuern auch relativ cool aus. Da ist Action dabei, weil es ist im Endeffekt ein Hochspannungskurzschluss. Ja, das macht so ein bisschen, das macht ein bisschen Laune. Und da hat die US Navy 500 Millionen für verbraten. Und die haben sogar einen ganzen Zerstörer drumherum gebaut. Die Sumwait-Klasse der US Navy war darauf gebaut, entweder Laserwaffen oder Railguns an Bord zu kriegen. Weil man hat sich gedacht, so ein normales Geschoss fliegt halt nur mal so 50 Kilometer weit, wenn es gut läuft. Aber so ein Flugkörper, der fliegt halt 100, 200 Kilometer weit. Der kostet aber so viel Geld, weil da ist ein Raketentriebwerk drin und Leittechnik und so. Es wäre doch viel besser, wenn wir einfach so ein Geschoss feuern können. So einfach Kanone in die Richtung, gib ihm ein bisschen Spannung drauf, los geht's. Ja, Elektronik und Kurzschlüsse. Die haben sich also quasi so eine EMP-Generator aufs Vorderschiff gestellt und wunderten sich, dass die Technik nicht mehr funktioniert, weil sie ja dann mit dem Kurzschluss nach vorne geballert haben. Aber jetzt, sie wollten das denn einbauen. Sie haben da 68 Megawatt an zusätzlicher Elektronikleistung eingebaut in diese Schiffe. Sie sehen dann so aus. Und dann stellte man fest, ja, die Railguns funktionieren nicht. Ja, wir brauchen aber so ein Geschütz. Wir brauchen unbedingt so ein Geschütz. Also hat man gesagt, wir nehmen ein normales Geschütz und bauen da ein Raketentriebwerk ein. Ich habe das in der Originalfolie übrigens. Ja, das ist der untere, das sogenannte LRLAP. Ein Geschoss mit eingebauten Finnen und ein Geschütz, so ein Raketenmotor. Und die haben es dann hingekriegt, immerhin auch diese 100 nautischen Meilen Flugreichweite hinzukriegen, die man so wollte. Ja, also 190 Kilometer mit so einem Geschoss. Dafür musste man nur ein extra Geschütz bauen, das auch nur dreimal gebaut wurde, nämlich für diese drei Schiffe. Man hat extra ein eigenes Geschütz gebaut, hat eigene Munition produziert, wo ein Schuss ungefähr 800.000 Dollar kostete, weswegen man auch nur so ungefähr 100 Schuss davon gekauft hat. Ja, das ist also für einen großen Krieg, sind 100 Schuss jetzt relativ schnell vorbei. Und im Vergleich zu dem Tomahawk, den man ersetzen wollte, der Tomahawk kostet 2 Millionen das Stück, hat allerdings 400 Kilo Sprengstoff dabei zu 10 Kilo Sprengstoff. Also Kosten, Nutzen und man muss ja sagen, ich bin ja Öko im Herzen, die Tomahawks fliegen mittlerweile mit Maiskraftstoff. Die haben nämlich festgestellt, bei Kriegen ist es total doof, aus Saudi-Arabien abhängig zu sein. Die US Navy hat mit einem Forschungsprojekt jetzt den Tomahawk als grüne Waffe umgebaut. Ja? Also man könnte jetzt sagen, dass diese Sumwait-Klasse ein kleiner Fehlschlag war. Aber keine Angst, die US Navy hat schon die nächste geile Idee. Vergesst Railguns, der nächste heiße Scheiß sind dann Hypersonic Missiles, ja? Raketen, die schneller als der Schall fliegen und los geht's. Und für die Railguns gibt es auch Hoffnung. Japan, ne, Sci-Fi-Waffen, super. Wir bauen auch Railguns demnächst in Japan ein. Ja, wenn sie denn irgendwann es hinkriegen, mit ihren Gundams Krieg zu führen, die brauchen ja halt auch Gauss-Kanonen. Ne? Also so gesehen, wenn die dann so weit sind, dann haben die vielleicht auch mit Railguns Erfolg. So, kommen wir zu unserem letzten Thema, ne? Weil man muss sich ja auch noch gesund ernähren bei dem ganzen Designschrott. Ja, wer von euch kennt Juicero? Ja, Juicero war so ein Kickstarter-Ding aus dem Sci-Fi sage ich schon, San Francisco, ist fast dasselbe. Silicon Valley, so Startup-Bros haben sich gedacht, wenn man den ganzen Tag am Coden ist, dann muss man was für seinen Körper tun. Ne? Und da braucht man halt hochwertige Nahrung. Ja? Da ist dann so eine Saftpresse. Die hat original erst $700 gekostet. Das ist wie so eine Kapselmaschine. Da hat man dann einen Fruchtbeutel gekriegt, den konnte man im Abo bestellen. Ja? Da drinnen waren dann dreifach gewaschene, vorgeschnittene Obststückchen. Bester Qualität. Auf dem Becher, auf dem Beutel ist übrigens ein NFC-Chip, dass die Maschine sofort erkennen konnte, um welchen Saftmischung es sich handelt und mit optimaler Druckverteilung diesen Beutel auspressen konnte, um den perfekten Saft zu liefern. Natürlich nur das Abo verfügbar in San Francisco und anderen ausgewählten Regionen. Die Maschine, wie gesagt, $700 am Anfang, der Saftbeutel so um $5, wenn man einen günstigen wollte, wo nur ein paar Orangen drin waren. Und das Problem war irgendwann, dass Leute rausgefunden haben, dass man diese Beutel ja auch einfach nur so ein bisschen drauf rumdrücken könnte und unten kommt Saft raus. Man braucht halt keine völlig überteuerte, NFC-enabled, super geniale Maschine, die dann irgendwie da Saft rauspresst. Und die sind dann irgendwie auch pleite gegangen. Aber wenn man... Es gibt so viele Ideen noch, die man noch machen könnte. Also keine Angst, die Physik schläft nicht. Also wenn ihr noch, es ist Design Space für alle da. Also wie zum Beispiel ja, so Armbänder, die Monitore darstellen. Also Kontrast und Projektionsabstand und Linsen fallen mir da ein. Aber ich meine, da ist was, oder ja, man könnte Batterien besser machen, indem man da Clips aus Edelstahl drum macht. Da bezahlen Leute Geld für. Also ich nenne sowas Kurzschluss im Zweifelsfall. Aber ja, da geht was. Oder, was ich auch toll fand, Handy laden. Ja, wer kennt es nicht? Euer Handy ist, wenn ihr den ganzen Tag im WLAN hängt, leer. Und jetzt gibt es eine neue Hülle fürs Handy, die aus der Energie des WLANs das Handy wieder lädt. Ja, das Perpetuum-Mobi-Telefon. Ja, und ich meine, manche kommen ja auch noch in die große Presse von diesen Fail-Kickstarter. Ne? So, wer hat das mit dem AI-Pin mitgekriegt, mit dieser schlechten, also die Idee ist, man kann mit dem Ding reden und es projiziert einem, wenn man die Hand vorhält, noch ein Display. Das Display nur monochrom. Das Ding wiegt so 100 bis 200 Gramm. Das kann man sich so dezent ans T-Shirt hängen. Also wenn man darauf steht, dass das Design-T-Shirt so ein bisschen einseitig hängt. Ja, ist dann auf YouTube ziemlich zerrissen worden. Aber naja, so Startups und so gibt's und viel, ne, mach doch mal eine AI-enablede Tauchflasche, die selbstfüllend ist, wo ihr dann mit eurem Rad auf irgendwelchen AI-enabled Radwegen oder so fahrt. Ja, das war's von mir. Wer sich, wie gesagt, beschweren will, hier sind nochmal die Socials. Ich bedanke mich. Wer Produktideen braucht, ich habe viele bescheuerte, da kriegt ihr bestimmt Design Awards mit. Und ja, wenn es noch Fragen gibt oder so, ich stehe euch zur Verfügung. Sticker gibt es beim Ausgang. Hat den Vorteil, wenn ihr einen Sticker mitnehmt, wird Platz für die nächste nachfolgende Podcast-Produktion. Ja, danke für die Aufmerksamkeit.